Wien auf den zweiten Blick. In diesem Podcast stelle ich euch besondere, oft übersehene Orte der Stadt vor. Gemeinsam mit Wienguides und anderen kundigen Personen gehe ich auf Spurensuche. Ich bin Gudrun Grinzinger und du hörst meinen Podcast Wien auf den zweiten Blick.
Nein, ich bin nicht aus Hietzing. Ich bin eigentlich aus der Leopoldstadt und habe die letzten fast 20 Jahre im 19. in Döbling verbracht. Und meine Frau kommt aus Hietzing. Ich sage immer, die hat einen Migrationshintergrund. Sie kommt aus Hietzing und ist emigriert nach Döbling. Ob sie sich verbessert hat oder nicht, ich weiß es bis heute nicht. Und die hat viel Input geliefert, im Grunde genommen, weil sie in der Wenzgasse hier in die Schule gegangen ist und natürlich viel kannte und mir da Tipps gegeben hat für den Beginn der Recherchen.
Mit diesem persönlichen Zugang beginnt unser Spaziergang durch Hietzing. Wer die vorherige Folge von Wien auf den zweiten Blick gehört hat, weiß, meine Begleitung ist Werner Rosenberger. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Hietzing, von Künstlerwillen und Künstlerleben.
Und jetzt muss man fragen, wieso hat mich das Ganze hier interessiert und ich recherchiert für ein Buch, das Künstlerwillen und Künstlerleben reflektiert. Es gibt so viel zu erzählen über den Bezirk und wir haben es reduziert auf die Künstler, die sich im Prinzip hier angesiedelt haben, rund um Schloss Schönbrunn, das Lieblingsschloss von der Maria Theresia und danach. Natürlich könnte man genauso gut ein Buch über die Kaufleute, über die Unternehmer etc. schreiben. Allein die Künstler, die da gelebt haben, gewirkt haben, die da hervorgegangen sind, geben allein ein Buch.
In unserem Spaziergang steckten so viele Geschichten und Informationen, dass ich mich entschlossen habe, eine zweite Episode zu machen. Im ersten Teil ging es unter anderem um Maria Lasnik, Hilde Sochor und das Dommeier Casino. Heute spazieren wir weiter durch die Maxingstraße zu anderen besonderen Bewohnerinnen und Bewohnern dieses Bezirks.
Ja, da ist dieses berühmte Maxingstraße 18 Haus, in dem, wie gesagt, Johann Strauss gewohnt hat, Strauss' Sohn, und zwar von 1870 bis 1878, gibt es auch die Gedenktafel. Die Gedenktafel geht allerdings ein auf den Maler Julius Schmid und den Komponisten Karl Prohaska. Das ist eigentlich für mich die wesentlichere Geschichte, weil, ja, okay, Strauss hat hier gewohnt, hat hier komponiert, dann ist seine erste Frau sehr plötzlich gestorben. Und er hat das Haus nie wieder betreten. Er war so schockiert davon und das war's im Prinzip. Interessanter war für mich in diesem Haus, dass hier der Mythos vom Schubert geboren worden ist. Weil in diesem Fledermaushaus in der Maxingstraße 18, wo der Strauss im ersten Stock in einer neuen Zimmerwohnung gewohnt hat, hat auch in der ehemaligen Strauss-Wohnung ab 1897 der Julius Schmid gewohnt mit seiner Tochter.
Julius Schmid, von dem hier die Rede ist, war kein Unbekannter. Er war Porträt-, Genre- und Historienmaler, Mitglied des Wiener Künstlerhauses und später Professor an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Zu seinen Aufträgen zählten unter anderem die Deckengemälde der Schottenkirche und auch der Vorhang des Raimundtheaters stammt aus seiner Hand. Besonders bekannt wurde er aber durch seine Musikerbilder, Darstellungen von Mozart, Beethoven, Haydn und vor allem durch ein Gemälde, das bis heute nachwirkt: der Schubertabend in einem Wiener Bürgerhaus.
Und auf diesem Bild siehst du Franz Grillparzer, die Caroline Pichler, der Vogel, der Josef von Schober, der Bauernfeld, der Kuppelwieser, also ganze Kreis rund um Schubert, der am Klavier sitzt. Das ist hier entstanden in dem Haus. Und dann aufgrund des Bildes, das überall in Wien war und so, ist dann auch ein Roman geschrieben worden. Der hat den Titel gehabt Schwammerl. Das war der Spitzname von Schubert. Der Autor war Rudolf Hans Bartsch und war dann auch die Vorlage fürs Dreimädelhaus. Es war ein Kitschroman im Prinzip.
Dieser Trivialroman hat mit der Wirklichkeit zwar wenig zu tun, wird aber ein riesiger Verkaufserfolg. 200.000 Exemplare werden verkauft. Nur 4 Jahre nach seinem Erscheinen kommt bereits die Operette Das Dreimädelhaus auf die Bühne. Ein Rührstück, das 1916 im Raimundtheater uraufgeführt wird. Es basiert auf diesem Roman, zeigt Schubert als eher tölpelhafte Figur und bedient sich großzügig an seiner Musik.
Also dieses Dreimädelhaus ist um die Welt gegangen und dann hat der Film den Schubert entdeckt. Das war noch viel schlimmer. Der Hubert Marischka war einer der Letzten, ist ja mehrmals verfilmt worden. Und das Heine Filmlexikon hat das lakonisch kommentiert mit Marischka kennt in puncto Schmalz kein Erbarmen.
Das Haus in der Maxingstraße 18 hatte noch weitere prominente Bewohner. Einer von ihnen war Karl Prohaska. Er war Komponist, Musikpädagoge und Dirigent. Außerdem Mitbegründer der Wiener Hochschule für Musik. Und er ist der Urgroßvater der Koloratursopranistin Anna Prohaska, die 2008 bei den Salzburger Festspielen debütierte. Heute ist sie Ensemblemitglied der Berliner Staatsoper. Wir spazieren ein Stück weiter und stehen vor der Maxingstraße Nummer 20.
Mir war es jetzt nicht bewusst, dass das die Villa Trebitsch ist, aber es ist tatsächlich so, dass in der Villa der Siegfried Trebitsch gewohnt hat. Heute ist es Residenz des slowakischen Botschafters. Der wohnt heute da drinnen. Darum haben wir da Kameras und so. Der Siegfried Trebitsch hat den Georges Bernard Shaw zu dem gemacht im deutschsprachigen Raum, was er dargestellt hat. Der war nämlich in einer englischsprachigen Buchhandlung Antiquariat und hat den dort gefragt, da gibt's nicht irgendwelche Autoren, interessant, die man übersetzen könnte.
Der Buchhändler meint, es sei eigentlich nichts Interessantes da. Doch dann fällt dem Ladenbesitzer doch noch etwas ein. Ganz oben in einem Regal bei den Ladenhütern liegen einige frühere Werke von George Bernard Shaw. Trebitsch beginnt zu übersetzen. Und so landen die Stücke des irischen Autors bald auf Wiener Bühnen. Doch wer war Siegfried Trebitsch?
Er war ein Sohn von einem Seidenfabrikanten. Dadurch war er auch relativ begütert und hat aber den Beruf Schriftsteller angegeben. Aber wie gesagt, er war hauptsächlich Übersetzer und damit ist er berühmt geworden. Und mit dem Zweig war er zuerst in der Kochgasse 8. Dort haben sie ein gemeinsames Büro gehabt. Der Zweig war ja auch aus einer Seidenfabrikantenfamilie.
Mit 38 Jahren heiratet Trebitsch. Es ist Zeit für ein eigenes Zuhause. Das Paar zieht nach Hitzing, direkt in die Nähe des Schönbrunner Schlossparks.
Und 1978 ist hier dieses Haus gebaut worden. Dort steht auch der Architekt Ernst Gotthilf, war ein Schüler von Fellner und Helmer. Der Trebitsch war befreundet mit allem, was in Wien Rang und Name hat. Arthur Schnitzler, alle waren sie da. Der Felix Salten war da. Theodor Herzl, Hermann Bahr, Bertha von Suttner war auch hier in diesem Haus zu Gast, Gerhard Hauptmann und Thomas Mann. Also da war schon einiges los.
So taucht Siegfried Trebitsch auch in den Aufzeichnungen berühmter Schriftsteller auf. Arthur Schnitzler beschreibt ihn als sehr anständigen und sympathischen Menschen. Allerdings auch als Menschen ohne Talent. Karl Kraus ist noch bissiger. Für ihn ist Trebitsch der beste Witz, den George Bernard Shaw in seinem ganzen Leben gemacht hat. Und damit landen wir wieder bei Shaw. Bei jenem berühmten irischen Schriftsteller, mit dem Trebitsch über viele Jahre in engem Kontakt stand.
Der Shaw war ja nie in Wien. Er hat es nur bis Salzburg geschafft. Der Trebitsch hat ihn in Paris besucht. Da war der Shaw 1906 im Mai beim Rodin Modell sitzen für eine Büste. Der Trebitsch hat ihn dort besucht. Als Freundschaftsgeschenk hat ihm der Shaw hierher geschickt, den zweiten Bronzeabguss von dieser Büste, unmittelbar vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Und die ist im Arbeitszimmer von ihm gestanden.
Wenige Jahrzehnte später verändert sich alles. Aus dem Haus der Begegnungen wird ein Ort des Verlusts.
Und jetzt muss man sich vorstellen, am 11. März tritt der Schuschnigg zurück, macht da seine berühmte Abschiedsrede mit Gott schütze Österreich. Und der Einmarsch der Wehrmacht ist am Morgen des 12. März. Und Hitler kommt dann am späten Abend in Wien an. Und Trebitsch geht in den beiden Tagen noch ins Parkhotel zum Abendessen und schildert die Atmosphäre dort. An fast allen Tischen saßen deutsche Soldaten und Offiziere und der Kellner erklärte, dass die Zivilisten unter den Uniformierten Mitglieder der Gestapo waren. Und er hat schon Flugbillets gehabt nach Prag am Schreibtisch, um Wien zu verlassen. War zur Flucht gezwungen, ging dann nach Paris. Dort haben sie ihm die französische Staatsbürgerschaft gegeben. Und als die Nazis dann auch nach Frankreich kamen, ist er dann in die Schweiz gegangen. Und der Shaw hat sich rührend um ihn gekümmert. Er wollte ihm das Hotel zahlen und was immer. Aber er hat dann erleben müssen, den Doppelselbstmord von Stefan Zweig. Hat einen letzten Brief hat er auch gekriegt aus der Emigration. Und hat dann auch noch einen Nachruf eben auf seinen Freund geschrieben. Das ist so viel zum Herrn Trebitsch zu sagen.
Nachdenklich spazieren wir weiter durch die Maxingstraße. Werner Rosenberger spricht kurz die Geschichte des Hauses auf dem Grundstück mit der Nummer 24 an. Dort stand die Villa Tien de Rumbeck, auch Kaunitz-Schlössel genannt. Das Gebäude wurde 1951 abgerissen. In dieser Villa wohnte der Verleger Paul Schollnay, der 1929 die Bildhauerin Anna Mahler heiratete. Anna Mahler war die Tochter von Alma und Gustav Mahler. Die Villa wurde so zu einem literarischen Salon der Ersten Republik. Plaudernd gehen wir weiter und landen bei einem Eckhaus mit der Nummer 34.
Dort, dieses Eckhaus, da hatte ich ein sehr berührendes Gespräch, das ist auch eine Geschichte, die mir sehr nahe gegangen ist. Und das war so, dass ich wusste, aha, da wohnt ein Maler, den ich sehr schätze, der nur eine kurze Karriere hatte und durch die politischen Umstände eigentlich sehr weit unter dem Wert gehandelt wurde. Und da ging ich zu dem Eingang hin und sehe an der Klingel, Hauser. Aha, ja, Kari Hauser. Das Objekt meiner Begierde, Maler, hat da gewohnt. Aber da steht ja immer nur Hauser drauf. Und bin dann draufgekommen, dass sein Sohn hier immer noch wohnt. Und ich habe mich dann herangetastet, wie ich den erreichen kann. Ich muss schauen, ob er noch immer da steht. Weil mittlerweile sind schon wieder 10 Jahre vergangen. Ja, heute steht nicht mehr da sein Name. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Er war damals 84.
Werner Rosenberger vereinbart einen Termin mit Heinz Hauser, dem Sohn des Malers.
Ich kam in diese Wohnung hinein und das war eine Art Atelier mit Staffelei, Tisch, Bildern an der Wand und sonst wo. So als wäre der Kari Hauser, der damals schon 20 Jahre tot war, gerade ausgegangen nur vom Kaffee.
Kari Hauser war nicht jüdisch, aber politisch belastet. Schon in den 1930er Jahren erhielt er Berufsverbot. Er musste fürchten, verhaftet zu werden und floh in die Schweiz. Doch auch dort durfte er nicht arbeiten, nicht einmal malen. Er war nur geduldet. Einmal wollte er ein Bild verschenken, aber selbst das wurde ihm von den Behörden nicht erlaubt. Seine Frau war Altphilologin und Jüdin. Ihr gelang mit dem gemeinsamen 5-jährigen Sohn die Flucht nach Holland. Dort überstanden die beiden den Krieg. Nicht gut, aber sie überlebten. Nach 7 Jahren kam die Familie wieder zusammen. Über Zürich ging es zurück nach Wien. Für Heinz Hauser war das ein gewaltiger Bruch. Er kam aus Holland, wo es jahrelang nur ums Überleben gegangen war. Dann sah er Zürich, eine Stadt, die vom Krieg unversehrt geblieben war. Und schließlich Wien. Kurz nach Kriegsende vermittelte der Stadtrat Viktor Matejka der Familie eine Wohnung in Hietzing. Die Wohnung war alles andere als gemütlich. Die Fenster waren zerstört, aber die Familie richtete sich ein. Und auch in dieser Wohnung gab es einen ganz besonderen Gast.
Da muss man die Geschichte erzählen, dass da unten am Platzl, wo wir begonnen haben, hat ein gewisser Franzi Heller als Bub, 14, 16 Jahre, ein Kasperltheater gemacht für die Kinder. Und das hat den Kari Hauser so sehr begeistert, dass da ein junger Bub die Leute, die Kinder animiert und denen Freude macht, dass er ihn zu sich nach Hause eingeladen hat.
Und damit sind wir bei Kari Hauser als Künstler. Er war nicht nur jemand, der offen war für junge Talente. Er war selbst ein bemerkenswerter Künstler. Werner Rosenberger beschreibt ihn so.
Der Kari Hauser war eben einer, der sehr früh einen tollen Stil hatte, aber dann immer mit der Zeit mitgewechselt hat, bis zur neuen Sachlichkeit. Wenn man sich vorstellt, dass der einmal ein Bühnenbild gemacht hat, Burgtheater und solche Sachen, also der war schon wer. Aber wenn du halt auf der Straße jemand fragst, sagen wahrscheinlich 8 Leute, kenne ich nicht, lasse ich nicht.
André Heller scheint Kari Hauser nie vergessen zu haben.
Er ist ja auch, ich glaube, sogar hier begraben worden und da hat der André Heller dann gesagt, ich war ein verlorenes Kind in einer großbürgerlichen Familie, die nicht auf Liebe abonniert war. Der Kari Hauser wurde mein Erzieher und eine wirkliche Gegenposition zu dieser Kitzbühel-Nerzjackerl und sommerfrische Oberflächlichkeit in meiner Familie. Ich habe ihn geliebt und betrauert, wie wenn mein Vater gestorben wäre.
Nach dieser sehr persönlichen Geschichte gehen wir weiter. Die Maxingstraße führt uns zur nächsten Adresse.
Würden wir da jetzt nach vorne gehen, kommen wir zur Villa Schratt am Eck. Würden wir noch ganz, ganz weit nach vorne gehen, gibt es ein Haus, in dem der Schönberg, ich glaube 2 Jahre verbracht hat, von einer Mäzenin unterstützt, die er unglaublich schlecht behandelt hat. Und die auch im Holocaust umgekommen ist. Das war da vorne, die Geschichte ist auch im Buch drinnen. Gegenüber ist eine Hoffmann-Villa, wo die Leute ausgespuckt haben, wie es gebaut worden ist.
Und dann bleibt Werner Rosenberger vor einem Haus stehen, bei dem die Geschichte noch einmal eine ganz andere Wendung nimmt. Weg von Künstlern, Schriftstellern und Bühnen. Und hin zu einer sehr privaten Geschichte, aus dem Kaiserhaus.
Maxingstraße 46 war das Haus, die Villa von der Anna Nachowski. Und zwar hat der Kaiser Franz Josef hier um 4:30 in der Früh oft angeklopft und hat Menschliches begehrt. 1875 bis Ende 1888, fast 14 Jahre, war diese Liebschaft. Sie war 15 am Anfang. Und er war 45, sie war im Park und so und er ist ja immer nachgegangen und irgendwann hat er sie angeredet, mit sie gehen aber fleißig spazieren. Wie gesagt, aus dem kam dann diese Beziehung. Nach 14 Jahren hatte sie eine Einladung zu einer amtlichen Besprechung in der Hofburg und da hat man ihr mitgeteilt, ein Beamter, ihre Dienste werden nicht mehr gebraucht. So nach 10 Jahren hat sie nämlich dieses Haus gekriegt von ihm. Also das hat ja der Kaiser bezahlt. Er hat damit auch einen kurzen Weg hierher gehabt. Und 1888 fängt dann die Geschichte mit der Schratt an. Und sie hat mal abgefertigt mit 200.000 Gulden Abfindung. Entspricht ungefähr 2 Millionen Euro.
Merkwürdigerweise gibt sie einen großen Teil dieser Summe weiter. 150.000 Gulden gehen an ihren Ehemann, denn offiziell ist sie ja verheiratet. 50.000 Gulden behält sie für sich. Anna Nahovsky hat mehrere Kinder. Und eine Tochter fällt besonders auf, Helene. Denn sie erinnert sehr an den jungen Kaiser. Helene heiratet später den Komponisten Alban Berg. Und erst viele Jahre nach ihrem Tod tauchen im Nachlass Aufzeichnungen ihrer Mutter, also von Anna Nahovsky, auf. Und daraus ergibt sich mit großer Wahrscheinlichkeit, Helene könnte die Tochter von Kaiser Franz Josef gewesen sein. Anna Nahovsky ist nur wenige Meter von ihrem Haus entfernt, am Hietzinger Friedhof begraben. Und nicht nur wegen ihrer Geschichte empfiehlt Werner Rosenberger einen Besuch des Friedhofs.
Weil der so total widerspiegelt die Jahrzehnte. Alte Gräber, ganz alte Gräber, neue jüdische hochgestellte Persönlichkeiten, Mausoleen, ganz bescheidene Gräber, unter anderem von Gustav Klimt. Otto Wagner ist da begraben, Alban Berg ist hier begraben, die erste Frau eben vom Strauß, die Jetti, Kolomoser. Dann gibt es diese Anekdote. Einmal hat sich der nicht ganz nüchterne Helmut Qualtinger zur Probe in ein offenes Grab gelegt und ist aus der Grube nicht mehr rausgekommen in eigener Kraft. Dann ist der Friedhofsgärtner gekommen, der wissen wollte, was der da unten eigentlich macht. Und er hat gesagt, eine Erdkur.
Noch wienerischer als mit Helmut Qualtinger kann eine Episode in einem Wien-Podcast kaum enden, oder? Ich sage auf jeden Fall Danke an meinen Gesprächspartner Werner Rosenberger für den interessanten Spaziergang durch Hietzing. Und danke euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast Wien auf den zweiten Blick. Teilt sie mit euren Freundinnen und Freunden oder besucht mich auf meinem Reiseblog reiseblockerin.at. Wir hören uns in der nächsten Folge. Und vielleicht entdeckt ihr ja bis dahin selbst ein Stück Geschichte in Wien.